Lernlust, der Podcast für alles rund ums Thema Corporate Learning.
Wir sind Susanne Dube
und Claudia Schütze
und wir sind Learning Consultants bei der TTS.
Schön, dass du heute dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unserer kleinen Miniserie zum Thema Change Communications Roadmap in SVHANA-Projekten oder in IT-Projekten. Und mein Gast ist natürlich wieder in dieser zweiten Episode, Katharina Vögeldusche. Katharina, schön, dass du da bist.
Hallo, guten Morgen, Claudia.
Ich freue mich sehr auf unsere Fortsetzung, weil noch ist unser ADKAM-Modell ja noch nicht vollständig, was wir benutzen. Wir haben gesprochen über Awareness und jetzt sprechen wir über die zweite Phase, nämlich über das D in ADKA, über Desire. Also, wann lassen Menschen sich denn eigentlich wirklich auf Veränderung ein? Das ist das Thema, was wir uns heute angucken wollen. Und Katharina, wir haben in unserer ersten Episode eben geguckt, was ist Awareness, also Bewusstsein, wie kann man es schaffen? Und in den SVHANA-Projekten gibt es so einen Moment, ich würde sagen in allen diesen SVHANA-Projekten, wo erstmal das gesagt ist, was man sagen kann, wo die Menschen wissen, warum gibt's eine Transformation, was soll sich verändern, was ist das strategische Ziel, wie soll das Zielbild aussehen, und dann passiert erstmal relativ wenig, jedenfalls für die meisten Menschen, die von der Veränderung betroffen sind. Und dreist, wenn Awareness, du hast es so schön geschildert in unserer ersten Episode, wenn Awareness Welcome Sessions gut gelaufen sind, dass daraus wirklich ein Wunsch entsteht, daran teilzuhaben. Und Katharina, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, was ist vor Desire passiert?
Ja, das kann ich gern machen. Genau, also wie du gesagt hast, wir haben ja schon geschaut auf die Awareness-Phase, auf die Bewusstseinsphase sozusagen, haben mitgegeben, warum die Veränderung eben passiert. Und wir wissen, es liegt ja irgendwo auch in der Natur des Menschen, den Grund dahinter immer zu verstehen. Und dafür ist sozusagen diese erste Phase so der erste Aufschlagpunkt. Und wenn ich das nachvollziehen kann, dann kann man sozusagen die Frage stellen, okay, gehe ich da jetzt auch mit diesen Weg sozusagen? Bin ich da individuell auch angesprochen? Bin ich bereit, mein Verhalten da tatsächlich jetzt auch zu verändern? Und darauf richtet sich diese zweite Phase, die Desire-Phase dann im Speziellen, über die wir eben heute auch fokussiert sprechen wollen.
Absolut. Und Katharina, das ist ja im Prinzip eine Entscheidung, die jemand trifft, ne? Ob er mitgeht oder ob er nicht mitgeht. Ja. Und dazu gibt's aber was ganz Wichtiges zu sagen zu dieser Entscheidung.
Genau, und das ist uns auch ganz wichtig an der Stelle einmal mitzugeben, weil natürlich ist es immer der Punkt so, dieses Jahr, wir wecken den Wunsch nach Veränderung, aber ich glaube, uns allen ist klar, das ist kein Wunsch, den man jetzt einfach so verordnen kann, den man irgendwie überstülpen kann, sondern das ist was man unterstützt in gewisser Weise. Genau, und oft haben wir auch, also wir diskutieren das ganz oft, diesen Punkt so, dass viele Ansätze eben an der Stelle auch davon ausgehen, dass sich das eben gezielt beeinflussen lässt, gezielt steuern lässt. Im Englischen wird es auch häufig mit dem How to positively influence a person's desire to embrace change ausgedrückt, diese Phase. Mhm. Und da merkt man halt schon den Punkt, dass das einfach auch eine ganz heikle Stelle ist, wo man tatsächlich sehr stark aufs Individuum natürlich schauen muss und sich dessen bewusst sein muss, dass man eine intrinsische Motivation eben nicht von außen komplett überstülpen kann. So, und
absolut.
Das soll das so ein bisschen auch die treibende Kraft sein, wenn wir uns dann die Kommunikationsformate anschauen.
Ja, und Katharina, wir haben es mit vielen Menschen zu tun in solchen Veränderungsprojekten, ne? Und insofern ist vielleicht auch nochmal zu sagen, dreist, wenn man das jetzt irgendwie auf eine gute Art und Weise, wenn es gelingt, dann sind trotzdem viele Menschen und viele Menschen sind andere Menschen und die ticken auch anders. Und alles das, was wir so als Angebote machen können, wird von den unterschiedlichen Menschen unter Umständen auch unterschiedlich bewertet.
So ist es, richtig.
Und diese Bewertungen, die Menschen da vornehmen, die passieren ja nicht einfach so in so einem Vakuum, sondern wo passieren die, Katharina?
Richtig, die passieren eben absolut, wie du sagst, nicht im luftleeren Raum, sondern wir haben natürlich unterschiedliche Faktoren, die da eine Rolle spielen. Wir haben den organisationalen Kontext, sozusagen, dass ja jeder Einzelne auch die Veränderung immer vor dem Hintergrund seiner eigenen Wahrnehmung der Geschichte und der Kultur des Unternehmens oder der Organisation erlebt. Er fragt sich, wie wurden frühere Veränderungen erlebt? Wie hoch ist die aktuelle Change-Belastung auch durch andere Projekte? Also all das spielt da eine Riesenrolle. Habe ich Vertrauen in die Umsetzungskraft, dass wir das gut schaffen? Und dann habe ich natürlich auf der anderen Seite auch meinen persönlichen Kontext, meine Motivatoren, meine Rolle, meine Erfahrung in diesem ganzen Thema. Und das altbekannte What's in it for me natürlich, das da auch eine Riesenrolle spielt. Und wie du sagst, wir sehen, es ist ein und dieselbe Veränderung, die aber in jedem Team bei verschiedenen Menschen eben komplett unterschiedlich bewertet wird. Und deshalb ist das eben so wichtig, dass vielleicht die kurze oder der Versuch einer kurzen Hinführung, warum eben dieses individuelle Ansprechen auch da wieder wahnsinnig wichtig ist, um die SAIA tatsächlich ernst zu nehmen.
Ja. Absolut. Also ich würde deiner Erklärung folgen, so wie du das jetzt dargestellt hast. Mir scheint es sehr plausibel. Und Katharina, das, was du jetzt so schön dargestellt hast, was heißt das denn jetzt für die Kommunikation im Change- und in Transformationsprojekten?
Genau, also es heißt eigentlich auch wieder hier, dass wir sagen, wir wollen die Kommunikation nicht einfach nur fortführen, wir wollen nicht einfach weitere Newsletter verschicken, E-Mails verschicken, sondern auch da, wir schauen wieder ganz gezielt auf unsere Zielgruppen, die wir auch hier in der Desire-Phase, die sich genauso fortsetzen. Aber wir haben auch auf der anderen Seite wieder allgemeine übergeordnete Formate, die einfach weiterlaufen. Tatsächlich, wie zum Beispiel, was wir in der ersten Folge schon sehr ausführlich besprochen haben, Projektupdates. Auch, also hier ist es wichtig, dass wir diese regelmäßigen Updates zum Beispiel über die Intranet-Seite weitergeben, um einfach diesen Gesamtkontext laufend zu stabilisieren und eben auch diese Infos, die für alle relevant sind, kann man super gut und effizient hier platzieren.
Oder über Audio, ich mache nochmal den kleinen Einschub. Es ist ja sozusagen mein Punkt immer. Ja,
so ist es, genau. Über Audio, richtig. Oder über andere Formate auch, die alle eben dafür da sind, diese Kontinuität einfach für alle sicherzustellen. Das ist an der Stelle wichtig.
Absolut. So, Katharina, jetzt haben wir so generell gesprochen, was das für Kommunikation bedeutet. Und ich erinnere mich und hoffentlich unsere Zuhörenden auch, dass wir in der ersten Folge gesagt haben, es ist super wichtig, auch zielgruppenspezifisch zu kommunizieren. Und wenn es jetzt darum geht, diesen Wunsch zu wecken, ein Sehnen zu erzeugen sozusagen, dann wird das sicher bei diesen drei Zielgruppen, die wir in der ersten Episode schon ausführlicher dargestellt haben, auch unterschiedliche Vorgehensweisen brauchen, weil auch Unterschiedliches erreicht werden soll. Und Katharina, ich würde es schön finden, wenn du jetzt einfach mal mit uns gemeinsam durch diese Zielgruppen gehen würdest, um zu sagen, okay, was heißt das jetzt für die Formate, die wir benutzen wollen, um Desire zu erzeugen?
Ja, sehr gerne. Und wir können gerne auch wieder bei den Führungskräften starten. Genau, und bei den Führungskräften ist der Punkt ja auch, also du hast es schon so schön gesagt, dieses, ja, wieder, ich möchte mitgehen in der Veränderung. Und das ist einerseits ja für die Führungskraft selber natürlich ganz, ganz wichtig, aber auch wieder in ihrer Doppelrolle in Richtung Mitarbeitende, weil sich die natürlich ganz stark dran orientieren, wie auch die Führungskraft diese Veränderung einordnet.
Ja.
Und damit wir der Führungskraft hier halt helfen können, das korrekt einzuordnen, ist es eben wichtig, dass man nicht nur die Inhalte weitergibt, sondern auch da wieder den Kontext herstellt, was bedeutet das für mich, für mein Team, wie gehe ich auch mit Teamreaktionen um. Führungskräfte brauchen Räume, um eben diese Bedeutungen auch gemeinsam zu interpretieren, um Unsicherheiten zu adressieren und eben diese konsistente Haltung in Richtung Projekt, Projektentwicklungen einfach auch fortlaufend zu entwickeln. Und dafür, also jetzt so quasi ein Gefäß dafür, könnte zum Beispiel jetzt so eine Art Führungskräfte-Briefings sein. Also das kann man Führungskräfte, genau, Briefings nennen oder auch, wie auch immer man es dann im organisationalen Sprech unterbringt. Aber das ist so ein bisschen vom Grundgedanken die Idee, dass man hier halt so eine Möglichkeit schafft.
Okay. Und wie stellst du dir das vor? Sind das eher einmalige Geschichten oder ist das was Kontinuierliches?
Ja, das sind tatsächlich kontinuierliche Formate, die dann wirklich während der gesamten Phase auch durchlaufen, während die SAIA. Okay. Und wo man dann auch eben natürlich schauen muss, wie handhabt man das? Macht man das vielleicht alle zwei Wochen, alle drei Wochen mal? Je nachdem auch, genau, wie es einfach aus ressourcentechnischen Gründen möglich ist. Aber wir haben da zum Beispiel auch so kleine Templates entwickelt im Hintergrund, wo man dann auch so einen Agenda-Vorschlag finden kann und wo man sich da auch Inspirationen holen kann, was sind denn so Punkte, die ich da in den Führungskräfte-Briefings regelmäßig besprechen und adressieren kann.
Okay, klingt für mich super hilfreich. Und ich habe gerade noch so die Frage im Kopf gehabt, als ich dir zugehört habe. Das Dialogische ist aber an der Stelle auch ganz doll wichtig, oder? Es ist nicht nur ein Briefing im Sinne von ich gebe Informationen, sondern es ist sicher auch hier ganz besonders wichtig, einen Dialog anzubieten, oder?
Genau, danke für den Hinweis auf jeden Fall. Also das ist genau das, wo wir auch sagen, wir wollen ja diese konsistente Haltung gemeinsam entwickeln und das ist auf keinen Fall eine One-Way-Kommunikation, sondern einfach ein gemeinsamer Raum für diesen Austausch. Deshalb Dialog steht da eigentlich ganz dick und fett drüber geschrieben, ja.
Sehr schön. Wenn es dick und fett drüber geschrieben ist, Katharina, wird es mit Sicherheit auch über die zweite Zielgruppe gehen, diese drüber geschriebene Idee. Also wir haben als zweite Zielgruppe, machen wir einfach mal so weiter, wie wir in der ersten Episode angefangen haben, die Key-User. Und was gibt es zu denen zu sagen, Katharina?
Genau, bei den Key-Usern ist uns nach wie vor wichtig, das haben wir auch in der Awareness-Phase ja schon stark betont, dass man diese Klarheit über die Rolle weiterhin schärft, dass man eine Art Selbstwirksamkeitsempfinden, Erleben mitgibt, schärft, stärkt. Das sind dann Fragen wie, warum bin ich gerade in der Key-User-Runde, was kommt ganz konkret auf mich zu, Zeitressourcenthema haben wir auch schon angesprochen, kann ich dieser Rolle gerecht werden, was brauche ich dazu noch von der Organisation, von meiner Führungskraft, von Kollegen, vom Projektteam, also all diese Fragen tauchen natürlich regelmäßig auf und wir erleben halt in der Praxis ganz oft, dass es dafür kein vorgedachtes Format gibt, um so zu adressieren und deshalb haben wir hier dann, wie auch immer man sie am Ende nennt, auch wieder Briefing-Formate, sei es jetzt Mini-Briefings oder Key-User-Briefings, wo man einfach diese sehr frühe, strukturierte Einbindung schaffen kann und dadurch eben die Unsicherheit reduzieren kann.
Ja, bin ich sehr bei dir, weil ich natürlich mit dieser Zielgruppe in meinen Projekten auch oft sehr viel zu tun habe und weiß, dass da so viel Unsicherheit da ist. Und je mehr man tun kann, um mit dieser Unsicherheit zu helfen, dass die geringer wird und auch, wie soll ich sagen, ein Forum findet, in dem man das überhaupt alles adressieren kann, an andere Ebenen, aber auch untereinander. Also ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist. Und wir hatten ja eben schon nochmal gesagt, dass das ganz fett oben drüber steht, die dialogischen Möglichkeiten oder Angebote. Und hier würde ich auch nochmal sagen, dass ich das dort, glaube ich, auch ganz besonders wichtig finde.
Ja, du sagst es. Also genau.
Okay. Katharina, jetzt haben wir über zwei Zielgruppen gesprochen. Gibt noch eine dritte, nämlich unsere End-User, die ja eigentlich naturgemäß erst relativ spät im Projekt wirklich von den, ja, wie soll ich sagen, von den Informationen, von den Veränderungen, von dem sehr Konkreten betroffen sind. Und was heißt das jetzt für die Zielgruppe?
Ja, also wenn man dem Gedanken folgt, dieses What's in it for me, wo bin ich das Ganze, wo bin ich eben von der Veränderung berührt, ist das genauso an der Stelle, wo man sagt, puh, ja, was eigentlich konkret kann ich den End-Usern schon an der Stelle mitgeben? Da ist aber eben, wenn man eben dieser Auffassung treu bleibt, dass man das muss und auch über das Projekt hinweg muss, dann gibt es auch da tatsächlich konkrete Dinge, die ich tun kann an der Stelle. Und was hier halt ganz wichtig ist, ist, dass man eben nicht in diesem sehr abstrakten Zielbildern dann unterwegs ist, sondern dass man, wie wir schon gesagt haben, jede Fachabteilung hat ihre Ausrichtungen, hat ihre Motivatoren, hat ihren ganz konkreten Mini-Arbeitsalltagsausschnitt auf das Ganze. Und das ist eben hier auch der große Fokus, das auch zu adressieren durch unterschiedliche, sei es jetzt visuelle Formate zum Beispiel, wo man tatsächlich, wir haben es jetzt in unserer Roadmap Rollout-Visuals genannt, als eine Möglichkeit, um einfach auch die Roadmap nicht zu überfrachten. Aber darunter stellen wir uns zum Beispiel kleine Poster vor oder kleine Screens vor, wo man Botschaften hat, wo wirklich der Sinn ist, ich verstehe in 5 Sekunden, was passiert. Also ich habe so einen Anker zum Projekt und sehe das und weiß, ah ja, okay, das ist unser S4HANA-Projekt, gut, das tangiert mich dann mal in der Kantine, mal am Gang, wo auch immer, mal im Homeoffice über die, ja, was auch immer, gezielten Internetseiten, die ich besuche. So, ja.
Also mit den Visuals, da hast du mich jetzt hoffentlich ganz laut nicken sehen, auch wenn das eine Vokabel ist, die ich bisher so nicht benutzt habe. Aber wir benutzen natürlich diese Tools auch schon immer und sehr lange in Projekten und ich weiß, dass diese Visualisierung vielleicht nicht für alle, aber für ganz, ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen auf den Projekten wirklich eine große Hilfe ist, weil es einfach hilft, zumindest zu sehen, mich damit auseinanderzusetzen und dann hoffentlich die Klarheit eben auch zu bekommen dazu. Also ich finde es sehr schön, dass ihr das nochmal so als Extrapunkt auch wirklich aufgenommen habt bei euch in die Roadmap.
Mhm. Ja, genau, weil wir dem einfach versuchen, auch irgendwo Rechnung zu tragen und dann ist es zumindest als so ein fester Anker mal dort. Und wie man es dann genau ausgestaltet, ist dann der nächste Schritt wieder.
Absolut. Ja. Und es muss auf dieser Ebene, glaube ich, eben einfach auch so konkret wie irgend möglich sein. Und das ist sicher auch eine Herausforderung, der man sich aber damit stellen kann. Ja. So, Katharina, was gibt's noch?
Ja, also genau, weil du das gerade sagst, so konkret wie möglich, also das vielleicht auch noch so als andere Ideen, was man eben machen kann, ist zum Beispiel Mini-Use-Cases, dass man sagt, du legst deine BANF an und bekommst weniger Rückfragen, weil, also einfach so.
Ah ja, cool, okay, das fand ich gut.
Genau, alle kurze Sätze, kurze Botschaften oder auch heute versus morgen, drei Dinge, die sich verändern, nach dem Motto, heute Bedarf entsteht, es geht eine Mail raus, ich trage das ins Excel ein, es kommen Rückfragen, ich trage es wieder in mein Excel ein und Zukunft würde dann sein, okay, ich habe den Bedarf, den ich direkt im System erfassen kann, ich habe eine klar strukturierte Eingabe, ich habe weniger Rückfragen, also auf diesen Ebenen kann man durchaus schon für einige Zielgruppen das zumindest so erfassen, dass man einfach immer wegkommt von diesem alles wird besser, sondern eben es wird sich verändern und zwar ganz konkret so das Punkt, Punkt, Punkt.
Genau. Das finde ich gut, weil alles wird besser ist natürlich irgendwie schön, aber wir wissen alle, nicht für alle wird alles besser in solchen Projekten. Und es ist gut, glaube ich, realitätsnah zu argumentieren. Und wir hatten in der ersten Folge ja auch besprochen, dazu gehört manchmal aber eben auch zu sagen, manches wird sich gar nicht verändern und manche Dinge werden gleich bleiben. Und das kann für den einen oder die andere ja auch eine mega Entlastung bedeuten, zu sagen, ich muss mich da eben nicht verändern, sondern ich darf bei dem bleiben, was ich habe. Also insofern, ich glaube, das hat ganz viele Ebenen und Facetten, so wie wir es jetzt schon nur mini, mini, mini angerissen haben. Und ja, ich hoffe, dass euch das reizt, dieses Thema euch da auch ein bisschen mit auseinanderzusetzen, ihr da draußen, die ihr jetzt zuhört. Und ich schiebe das jetzt einfach mal so ein. Ich glaube, Katharina freut sich sehr, wenn es dazu Gesprächsbedarf gibt, da einfach auch ein bisschen tiefer mit einzutauchen mit euch gemeinsam.
Sehr, sehr gern, genau. Das wollten wir eben auch hier nochmal platzieren. Also wirklich sehr gern jederzeit auch bei uns melden. Wir freuen uns immer sehr über Austausch zu dem Thema, keine Frage.
Ja. Absolut, das kann ich nur unterschreiben. So, Katharina, jetzt haben wir die drei Zielgruppen angeschaut und wir haben raufgeschaut, was könnte es denn sein an individuellen Formaten, zielgruppenspezifisch. Und ich würde sagen, da sind wir fast durch, aber noch nicht ganz durch, durch unsere Episode 2 über den, in dem Buchstaben D im ADKA-Modell. Katharina, was ist denn jetzt so ein Fazit aus dem, was wir eben geteilt haben?
Ja, wir wollten das wirklich ganz knapp jetzt nochmal am Schluss zusammenfassen. Und da wäre so unsere Botschaft wirklich, dass wir sagen, dieses Desire entsteht eben nicht durch mehr Kommunikation, sondern ganz klar eben durch die passende Kommunikation.
Absolut.
Und ja, und durch das, dass ich unterstützt werde, so ein bisschen in dem Projekt einfach meinen eigenen Platz zu finden. Und das müssen wir einfach versuchen mitzugeben, sodass eben dieses Desire wirklich auch ein ehrliches Ergebnis des Bewertungsprozesses halt sein kann, den ich da durchlaufe, indem ich diese Kommunikationsschauplätze quasi habe und mich da aktiv auch dran beteiligen kann.
Genau, Katharina. Das heißt, ich würde sagen, für den Moment sind wir mit der Phase Desire, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Also zumindest mit dem, was wir mit euch erstmal teilen wollten. Wir wissen, dass das nur ein ganz kurzer Anriss gewesen sein konnte. Und das heißt, wir wollen euch ein bisschen neugierig machen auf das, was danach kommt. Nämlich erst, wenn Menschen, Mitarbeitende in Organisationen diese Bereitschaft zur Veränderung so für sich irgendwie kreieren konnten und vielleicht einen Ansätzen kreieren konnten, erst dann kann es überhaupt weitergehen. Und wozu tun wir das alles? Nicht um Wünsche zu wecken, sondern wir tun es, um am Ende wirklich was Konkretes in die Organisation zu bringen in solchen Veränderungsprojekten. Und das heißt, in der nächsten Phase im ADKA-Modell das K, die Knowledge-Phase, damit die überhaupt funktionieren kann. War das wichtig, was wir in der ersten Episode und heute besprochen haben, in der zweiten Episode? Und dann geht's weiter in der nächsten Episode mit Knowledge.
So ist es. Wir freuen uns ja drauf.
Sehr, genau. Katharina Happ, ganz herzlichen Dank für den Buchstaben D heute und ich freue mich aufs K in unserer nächsten Episode. Happ, herzlichen Dank.
Ach, übrigens, habt ihr uns eigentlich schon abonniert? Das geht überall da, wo ihr eure Podcasts am liebsten hört. Wir, die Hosts des Podcasts Susanne und Claudia, wir sind natürlich auf LinkedIn, auf Twitter oder auch auf Mastodon erreichbar. Und wenn ihr lieber mit unserem Podcast selber interagiert, das geht auf Mastodon direkt. Und natürlich könnt ihr uns euer Feedback, eure Anregungen, euer Lob und eure Verbesserungsvorschläge auch direkt auf Podigy schreiben. Also, wir hören uns in der nächsten Lernlust.